Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
Grüß Gott, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Tirol Live, das TV-Format der Tiroler Tageszeitung. Wir beginnen heute mit Naturfilm. Von Samstag 15. bis Dienstag 18. Oktober ist das Metropolkino in Innsbruck wieder Schauplatz des Innsbruck Nature Film Festivals. Auf dem Programm stehen wieder atemberaubende neue Filme zu den Themen Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit. Die weit über die Grenzen Tirols hinaus bekannte Veranstaltung findet heuer zum 21. Mal statt. Von Anbeginn an dabei war Tirols Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer, der jetzt im Tirol Live-Studio ist. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Kostenzer, Sie sind auch Festivaldirektor. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Besondere an diesem Festival?
Ja, ich glaube, man kann das in zwei Sätzen zusammenfassen. Dieser internationale Filmwettbewerb, der da in Innsbruck stattfindet, findet an einem der schönsten Orte in den Alpen statt. Und das unterscheidet dieses Festival von verschiedenen anderen Standorten weltweit, weil eben die Natur außerhalb von der Kinotür ganz leicht erreichbar ist und quasi erleben lässt, was an Besonderheiten auch im Kinosaal zu sehen sein kann.
Als Motto wird heuer ausgegeben, kurz oder lang, als Dokumentation oder Story, nachdenklich, sachlich, schockierend, faszinierend oder auch einfach nur schön. Was genau erwartet die Zuseherinnen und Zuseher?
Wir haben in Innsbruck ein sehr naturinteressiertes Publikum. Und wir sehen, dass da ein großes Interesse besteht, über den Tellerrand und über die Berge hinaus zu sehen, wie Umwelt, Natur, wie gutes Leben in anderen Regionen der Erde erlebt wird, gelebt wird und von Filmemachern eingefangen wird. Und da können wir, egal ob es jetzt aus der Ukraine ist, aus Mexiko, aus Kanada oder vielen anderen Ländern, diese Filmsprache, aber auch die Zugänge der Menschen zu einem Thema, das uns eigentlich alle betrifft, lesen und erfassen. Und das ist für viele Motivation, in das Kino zu kommen während des Festivals. Manche kommen auch einfach, weil sie besondere Filme sehen wollen.
Jetzt wurden heuer 41 Filme für einen Preis nominiert. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis dieses Naturfilmfestivals?
Ich glaube, eines der Erfolgsgeheimnisse ist, dass wir konsequent an dem Thema dran sind. Seit 21 Jahren Innsbruck als Standort für Natur- und Umweltfilme positionieren. Egal jetzt, wenn man in der Dokumentarfilmbranche international unterwegs ist, ist Innsbruck inzwischen bekannt als Hub, als Plattform, als Begegnungsort für Filmemacherinnen und das Publikum. Und da sozusagen diese Schnittstelle zu schaffen, dass ich als jemand, der ins Kino geht, dann auch mit den Filmemachern direkt in Kontakt treten kann, das ist ein Teil unseres Erfolgsgeheimnisses, sage ich mal.
Nicht nur als Direktor des Naturfilmfestivals, sondern auch als Landesumweltanwalt ist es Ihnen ein Anliegen, Umweltthemen in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Wie erfolgreich sind Sie da?
Letzten Endes, glaube ich, kommt es immer darauf an, mit den Mitmenschen zu sprechen, zu erklären, warum etwas wichtig ist. Und das ist etwas, was für mich eigentlich meine Hauptarbeit fast ist, möchte ich sagen, dass ich mit Unternehmerinnen, mit Bauern, mit Touristikern im Gespräch bin und ihnen erläutere, warum beispielsweise bestimmte Lebensräume oder im Hochgebirge ganz exponierte Felsvegetation einen hohen Stellenwert hat und warum wir auf das aufpassen sollen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich das teilen kann und wenn ich da im Gespräch bin, dann haben eigentlich fast alle Verständnis dafür und es gelingt ganz oft, Lösungen zu finden, die eigentlich natur- und umweltschonend sind.
Können denn Filme über Natur und Umwelt überhaupt ein Umdenken herbeibringen oder schauen Sie eh nur Leute an, die ohne in diese Richtung denken?
Mir geht es gar nicht um ein Umdenken. Mir geht es darum, dass die Menschen, die sich den Film anschauen, selber Ideen dazu entwickeln, selber sich ein Bild machen und selber Schlüsse daraus ziehen. Mir geht es nicht darum mit dem Festival, dass wir eine Richtung vorgeben, sondern dass wir eine Grundlage für einen Nachdenkprozess schaffen.
Das ist also das Ziel des Festivals, dass die Leute einfach über Umwelt, über Nachhaltigkeit, über Natur nachdenken.
Das ist ein wichtiges Ziel, aber es ist auch ein zweites wichtiges Ziel, dass wir Innsbruck als Standort für Film in der Branche weiter etablieren, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in Tirol und in Innsbruck Möglichkeiten schaffen, die über den Tourismus auch als Beschäftigungsmöglichkeit hinausgehen. Und ich sehe, dass das bis zu einem gewissen Grad auch sehr gut funktioniert, dass da auf einmal eine Filmemacher-Szene sich Fuß fassen kann in Innsbruck, dass die von hier sehr erfolgreich in die Welt hinaus tätig werden können und dass da auch viele Filmemacherinnen und Produktionsfirmen während des Festivals nach Innsbruck kommen und da neue Projekte planen, austauschen sich und praktisch einen Standort hier in Innsbruck finden, der dokumentarfilmfreundlich ist.
Anderes Thema jetzt. Derzeit verhandelt im Landhaus die ÖVP und die SPÖ ein neues Regierungsteam. Was erwarten Sie sich von der neuen Regierung und was wünschen Sie sich von der neuen Regierung?
Ich glaube, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, weil letzten Endes geht es darum, dass wir einen lebenswerten und einen attraktiven Lebensraum für die Zukunft gestalten und bewahren. Vor allem in Tirol, in den Alpen, sind gewisse Rahmenbedingungen, was die Klimaveränderung anbelangt, noch drastischer und die Herausforderungen größer. Und das heißt, unser aller Aufgabe, und da nehme ich die Umweltanwaltschaft mit hinein, die Politik, aber auch die verschiedenen Gesellschaftsgruppen, Bauern, Konsumenten, Junge, Alte, Touristiker, Einheimische. Unser aller Aufgabe ist es, einen Weg zu skizzieren und zu gehen, der sorgsamer mit unserer Umwelt, mit unserem Lebensraum umgeht. Und sorgsamer umgehen heißt vielleicht nicht überall hineinbauen, wo es geht, nicht alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen, sondern auch Raum für Emotion und geistige Erholung und physische Erholung zu bewahren.
Zahlreiche Umweltorganisationen fordern derzeit ganz vehement einen Stopp der Umweltverträglichkeitsprüfung für den Ausbau des Kraftwerks Chaunertal. Mhm. Teilen Sie diese Forderung?
Wenn wir uns das Naturschutzgesetz anschauen und das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, dann hat jeder Mann und jede Frau das Recht, so einen Antrag zu stellen. Dieses Recht darf man an niemanden nehmen, das ist ein Grundrecht bei uns in Österreich. Deshalb glaube ich, sollte man nicht darüber diskutieren, ob man das weiter beantragen oder das Verfahren weiter betreiben soll oder nicht, sondern man soll schauen, ob diese Auswirkungen, die mit diesem Kraftwerk, so wie es derzeit geplant ist, verbunden sind, in irgendeiner Weise zielführend für die Zukunft des Landes und für die Verträglichkeit von den Lebensräumen, für die wir europaweit Verantwortung haben, und einen Hut zu bringen ist. So wie es derzeit geplant ist, allerdings ist die Planung ja schon über 10 Jahre alt, erscheint mir vieles nicht mehr zeitgemäß. Ich sage nur das Stichwort Gletscherschmelze und das Wasser, das da kalkuliert wurde. Der Gletscher wird in 20 Jahren wahrscheinlich weg sein. Die Wasserabflusszahlen werden nicht mehr stimmen und der ganze Wasserhaushalt, der sozusagen dieser Planung zugrunde liegt, wird über den Haufen geworfen. Also das Energiethema ist natürlich eines, das uns laufend derzeit beschäftigt. Wir werden da Lösungen finden müssen, aber ich glaube, wir können uns nicht da ausschließlich auf der Wasserkraft ausruhen.
Jetzt hat die EU zuletzt wieder ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Tirol im Zusammenhang mit den Natura 2000-Gebieten eingeleitet. Ist das Land Tirol da säumig?
Die kurze Antwort würde ich sagen, ja. Es gibt seit vielen Jahren klare Hinweise, dass beispielsweise die Isel im gesamten Verlauf als Natur 2000-Gebiet ausgewiesen werden sollte. Das Land hat es eigentlich ganz einfach, muss ich der Fairness halber auch sagen, weil da gibt es Interessen der Gemeinden, da gibt es auch landwirtschaftliche Interessen, da gibt es verschiedene Gruppierungen und die muss man alle unter den Hut bringen. Und das ist keine einfache Arbeit. Man hat einen wichtigen Schritt damals machen können mit der Ausweisung. In Wirklichkeit ist möglicherweise diese Klage jetzt auch darauf zurückzuführen, dass trotz der Ausweisung verschiedene Wasserkraftprojekte weiter an der Isel forciert worden sind und damit eigentlich erst Grundlage gegeben haben, da genauer hinzuschauen, reicht denn der Schutz aus?
Das Land Tirol argumentiert ja immer damit, dass Tirol ohne dies die meisten Natura 2000-Gebiete aller Bundesländer in Österreich ausgewiesen hat. Teilen Sie diese Meinung?
Ja, es ist ganz lustig, weil wenn man sich Europa anschaut, und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man, wenn es um Europaschutzgebiete geht, dann muss man sich das ganze Gebiet anschauen. Also nicht nur Tirol, nicht nur Österreich, sondern Europa. Und da hat der Alpenraum eine herausragende Bedeutung, weil er eben eine Artenvielfalt, eine Lebensraumvielfalt und auch Erschwernisse mit sich bringt, die im Flachland nicht gegeben sind. Wir könnten eigentlich stolz drauf sein, weil es etwas ist, was uns heraushebt. Nicht nur jetzt in der Höhe, sondern auch in dem, was das Besondere von unserem Land ausmacht. Und es ist kein Zufall, dass der Tourismus bei uns so stark funktioniert, dass so viele Leute daherkommen. Und diesen Mehrwert, der hat sozusagen zwei Seiten. Das eine ist, er bringt uns Geld ins Land, weil wir eben herausragen. Aber er bedeutet auch eine besondere Verantwortung. Und ich glaube, diese Verantwortung, die ist eher etwas, auf die wir stolz sein sollten, als dass wir sagen, wir haben eh schon so viel ausgewiesen.
Herr Kostens, bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Unterhaltung beim Naturfilmfestival.
Danke, schön von meiner Seite auch.
Dr. Dominik Vlasny alias Marco Bogo war die große Überraschung bei der Bundespräsidentenwahl am vergangenen Sonntag. Der bis dahin in Tirol weithin unbekannte Chef der Bierpartei erreichte österreichweit 8,31% der Stimmen. In Tirol waren es zwar nur etwas mehr als 7%, dafür schaffte Vlasny in Rattenberg mit 18% sein österreichweit bestes Ergebnis. Vor allem junge Menschen gaben ihm ihre Stimme. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Dominik Vlasny. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Herr Vlasny, waren Sie schon in Rattenberg bei Ihren Fans? Haben Sie denen schon einen Besuch abgestattet?
Tatsächlich nicht. Ich war noch nie in Rattenberg. Ich kann es mir jetzt auch nicht erklären. Aber ich glaube, ich fahre sicher mal hin und schaue mir das vor Ort an, mache einen Lokalaugenschein und gehe der Sache auf den Grund.
Herr Vlasny, Dritter bei der Bundespräsidentenwahl, Zweiter in Wien, hätten Sie vor der Wahl damit gerechnet?
Um ehrlich zu sein, nein, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe mit gar nichts gerechnet eigentlich, weil es war mein erster großer Wahlkampf, wenn man so will. Und ich wurde natürlich oft gefragt, was ich mir erwarte, wo meine prozentuelle Latte liegt, was ich überspringen möchte. Ich habe dazu eigentlich nie eine Antwort gefunden, weil es bis zu einem gewissen Grad auch außerhalb meines Einflusses war, wie viele Leute letzten Endes mir wirklich die Stimme geben. Ich habe nur die Themen, die mir wichtig sind und waren, ansprechen können. Und die Leute davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, mich zu wählen. Wenn dann jetzt am Ende des Tages 337.010 Menschen in Österreich mir ihre Stimme gegeben haben, ist das natürlich überwältigend und freut mich sehr.
Sie gelten als Kandidat gegen das Establishment, geben sich unbekümmert, sind politisch unverbraucht. Ist das Ihr Erfolgsgeheimnis?
auch da muss ich sagen, ich weiß nicht, was mein Erfolgsgeheimnis ist. Mein Erfolgsgeheimnis ist, liegt vielleicht daran, dass ich einfach ich bin. Ich verstell mich nicht, ich sag das, wie ich es mir denke und gehe halt unverbraucht an die Sache heran. Das Wort Establishment wurde oftmals bedient von den anderen Herausforderern. Wurde immer geschimpft auf das politische Establishment und auf die die da oben quasi. Das habe ich aber eigentlich nie gemacht. Ich habe nie das Wort Establishment verwendet. Ich war auch in Wahrheit kein Konkurrent. Ich habe das nie als so formuliert, wie es oft in den Medien noch dargestellt wurde. Naja, sie wollen ihn aus der Hofburg jagen. Das habe ich oft gelesen und habe mir gedacht, ich will niemanden aus der Hofburg jagen. Ich stelle mich einer demokratischen Wahl und wenn die Leute das gut finden, dann sollen sie mich wählen. Und ein Kalkül oder wie man sich zu positionieren hat, hatte ich nie, weil ich auch der Meinung bin, dass es in der Politik einfach fehlt, dieses ja authentische und aufrechte. Und da hätte ich mich ja wahrscheinlich auch nicht mehr ins Spiel schauen können, wenn ich irgendwas an mir derart geändert hätte, um vielleicht noch einen Prozentpunkt mehr zu machen.
Hätten am Sonntag nur die unter 30-Jährigen abgestimmt, hätte es eine Stichwahl zwischen Ihnen und Alexander Van der Bellen gegeben. Was sagt das für Sie aus?
Ich habe oft kritisiert, dass den jungen Menschen in dem Land kein Gehör geschenkt wird. Die kommen aus der Corona-Krise schon gebeutelt, haben da viel Jugendzeit auch verloren. Dann haben sie getroffen, in Wien war es so, am Donaukanal sind sie zusammen gesessen, dann haben wir Bier getrunken und dann waren es auf einmal die Gefährder und die leichtfertig agieren. Es gehen nach wie vor viele junge Menschen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz und eine Energiewende zu demonstrieren und die werden oftmals nur als Schulschwänzer abgetan. Und das habe ich schon lang kritisiert, dass mir das auffällt, dass den Jungen eigentlich kein Gehör geschenkt wird. Vielleicht, weil es eine zu kleine Gruppe sind oder weil es ja zu wenig Beachtung finden oder zu wenig in den Steuertopf einzahlen. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Es hätte eine Stichwahl geben. Ich sehe es sogar eher positiv. Hoffentlich findet im Land ein Umdenken statt, dass man die jungen Menschen von Beginn an in so demokratische Prozesse wie auch diese Bundespräsidentenwahl reinholt, sie abholt und ihnen zuhört. Hoffentlich hat meine Kandidatur dahingehend was bewirkt und es wird jetzt besser. Das hoffe ich als Teil dieser Gesellschaft.
Die Innsbrucker Politologin Lori Hayek hat gemeint, Sie hätten vor allem ein unpolitisches, unideologisches, junges Publikum angesprochen. Würden Sie dem beipflichten?
Nein, ich glaube, die jungen Menschen, bei denen ist die Denke, dass wir an morgen, also nicht an morgen, sondern an übermorgen und überübermorgen denken müssen, das ist bei denen ganz tief drin. Und die Leute sind nicht unpolitisch. Die machen sich auch Sorgen, die haben alle einen Fernseher daheim und können die Nachrichten schauen und wissen, was sich in unserer Welt tut. Und das sind alles Vorgänge, die von der Politik unmittelbar bzw. mittelbar beeinflusst werden. Also das Gefühl, dass die jungen Menschen sich entpolitisiert haben und nur noch TikTok schauen, das habe ich eigentlich gar nicht.
Sie haben zuvor die anderen Parteien angesprochen und Ihr Verhältnis zu den jungen Menschen in diesem Land. Was muss sich denn Ihrer Meinung nach bei diesen alten anderen Parteien ändern, damit Sie auch in Zukunft junge Wähler so wie Sie ansprechen?
Ich bin kein Politologe und auch kein Jugendforscher und auch Wählerstromanalysen empfinde ich als, ja, das kann man sich anschauen, weiß nicht, ob man da immer direkte Schlüsse daraus ziehen können. Ich glaube, dass die jungen Menschen wirklich in demokratische Prozesse zurückholen muss und das, was Parteien wahrscheinlich machen können, ist weil Parteien ja so denken, denkt ja jeder nur in Wählerstimmen. Die müssen die jungen Menschen wahrscheinlich, das ist ihr ureigenstes Interesse, als potenzielle Wählergruppe identifizieren und dann wird ihnen schon was einfallen. Das habe ich halt nie gemacht. Ich habe nie meine Taten und meine Aussagen danach abgestimmt, welche Gruppe das anspricht, sondern einfach, was ich für richtig halte. Vielleicht ist es diese direkte der direkte Zugang zur Jugend, die reinzuholen, ihnen Verständnis für ihre Situation entgegenzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit einer Grundverständnishaltung für die Zeit, die sie jetzt durchgemacht haben und die Sorgen, die sie haben, wenn man dem Gehör schenkt, ist, glaube ich, schon sehr viel erreicht.
Sie gelten weithin als unkonventionell, haben im Wahlkampf unter anderem einen Bierbrunnen für die Bundeshauptstadt gefordert. Wie viel Ernst steckt denn in Dominik Vlasny?
Naja, den Bierbrunnen für die Bundeshauptstadt, den habe ich bei der Wien-Wahl 2020 gefordert. Und da war die Bierpartei zu Beginn im Wahlkampf natürlich aufgrund ihrer Gründung her ein rein satirisches Projekt. Aber wie wir dann in Wien in die 11 Bezirksparlamente gekommen sind, war irgendwie klar, okay, jetzt haben wir eine Chance, was zu tun. Jetzt können wir uns einbringen, jetzt können wir uns in Anträgen verwirklichen und vielleicht ein bisschen was bewegen. Und das hat uns eigentlich viel Spaß gemacht. Und das macht uns auch heute noch Spaß. Und dann kam die Bundespräsidentenwahl, wo wir auch der Meinung waren, ja, wir können uns auch hier einbringen. Wir können uns auch da auch unsere Ideen präsentieren. Ich kann mich mit meinen Ideen präsentieren, meine Themen, die mir wichtig sind, ansprechen. Und vom Bierbrunnen war da eigentlich keine Rede mehr. Ich bin auch den ganzen Wahlkampf über kein einziges Mal mit einem Bier irgendwo herumgestanden. Aber es wurde oft eigentlich nur von den Medien darauf angesprochen, aufs Thema Bier. Aber das habe ich in meiner Kandidatur als Dominik Vlasny für den Bundespräsidenten eigentlich komplett ausgeklammert.
Jetzt haben Sie zwei erfolgreiche Wahlkämpfe hinter sich. Sind in Wien, Sie haben es erwähnt, sind in Wien schon aktiv. Der letzte Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl im Rücken. Wollen Sie jetzt auch außerhalb von Wien Akzente setzen?
Es macht mir Spaß. Die politische Arbeit macht mir Spaß und ich habe Freude dran. Im Moment ist die Bierpartei eine auf kommunaler Ebene tätige Partei. Wir haben unsere 11 Bezirksräte und machen unsere Arbeit da sehr gut. Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, ich werde natürlich oft gefragt, was passiert mit Nationalratswahlen, was passiert eventuell mit einer kommenden Wien-Wahl, niederösterreichische Landtagswahl, in Kärnten wird gewählt, ich glaube Salzburg wählt auch nächstes Jahr. Das kann ich im Moment alles nicht sagen. Wir sind ein sehr kleines Team und ordnen jetzt noch gerade die ganzen Nachwehen dieser Präsidentschaftswahl. Es gibt jetzt auch unfassbar viele Medientermine. Ihr glaubt, es wird ein bisschen ruhiger. Diese Hoffnung wurde enttäuscht leider. Also ich stolper nach wie vor von einem Interview ins nächste. Deswegen kann ich jetzt eigentlich keine Prognose abgeben, was weiters passiert. Man muss auch dazu sagen, Kommunalpolitik ist das eine, dass wenn man als ernstzunehmende Partei auf Bundesebene antritt, ist das natürlich eine ganz andere Nummer und erfordert ganz andere Strukturen, Organisation, Zeit und letzten Endes auch finanzielle Mittel, weil man kann nicht in der Champions League mitspielen und nicht einmal einen Trainingsplatz haben. Also da ist noch viel an Aufbauarbeit auch notwendig und wir versuchen das gerade alles irgendwie zu ordnen. Das, was aber ungebrochen da ist und was ich super finde, ist der große Zuspruch zur Bierpartei. Wie viele neue Mitglieder wir jetzt haben, wie viele Leute sich einbringen wollen und wie viele Leute das einfach diese politische Bewegung unterstützen möchten. Und das ist eigentlich so der Grundstein. Und alles, was das Fundament und alles, was man, ob man dann ein Haus drauf baut oder doch nur eine kleinere Hütte, die ist aber sehr schön, das kann ich im Moment ehrlich gesagt noch gar nicht sagen.
Sind diese neuen Mitglieder vornehmlich junge Leute?
Quer durch. Es geht wirklich quer durch. Also ich kann nur ein Beispiel nennen. Am Tag nach der Wahl war ich bei mir im Büro und es hat durchgehend das Telefon geläutet, wo ältere Menschen angerufen haben, bis hin zur 80-jährigen Pensionistin, die gesagt hat, in den Medien steht immer nur, dass sie an die Jungen gewählt haben, aber ich habe ihm ja auch gewählt. Und vor ihr in der Wahlkabine ist anscheinend eine 93-jährige Frau hineingegangen, die gesagt hat, sie wählt den. Also mich in dem Fall. Es ist wirklich, es ist ein Querschnitt. Natürlich freut mich die große Anzahl der jungen Leute. Und auch, dass es da theoretisch eine Stichwahl gegeben hätte. Aber der Zuspruch kommt aus allen Richtungen, aus allen Altersgruppen und letzten Endes auch aus allen sozialen Schichten. Also Da ist der Universitätsprofessor dabei und da ist der Bauhakler dabei. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache und eigentlich eine gute Basis, um weiterzumachen.
Letzte Frage, Herr Vlasny. Sie haben hauptsächlich in sozialen Netzwerken für Ihre Bewegung geworben. Das haben andere Parteien auch gemacht, aber offensichtlich nicht so erfolgreich wie Sie. Warum sprechen die eine nicht die richtige Sprache?
Vielleicht. Auch da ist es so wie in meinen anderen Aussagen. Ich trage das Herz auf der Zunge und das ist oftmals, eckt das an, aber es ist immer aufrichtig. Und ich habe natürlich eine sehr große Reichweite, weil ich halt auch schon lange in den sozialen Netzen tätig bin. Ja, ich bin jetzt nicht nur Präsidentschaftskandidat und Bezirkspolitiker, sondern mein Hauptberuf ist ja Musiker und Kabarettist und Satiriker zu sein. Dadurch gibt's natürlich schon eine große Fangemeinschaft. Das, was ich gut finde an der Sache, ich investiere halt keinen Euro in Social-Media-Werbung, sondern das ist alles organisch und trägt sich von selbst. Und das sieht man, dass man sich auch so Reichweiten oder, wie soll ich sagen, die kann man sich nicht kaufen. Du kannst natürlich irre viel Geld reinhauen, aber das macht ja die Kernaussage nicht unbedingt besser. Ja, man investiert dann vielleicht 10.000 Euro in ein Posting, aber wenn das Posting ein Schaß ist, dann bringt einem das auch nichts. Und das sehe ich dann auch ein bisschen als Ansporn für die anderen. Vielleicht machen sie das besser. Und hoffentlich kommt man auch davon weg, nicht nur aus Gründen der Umwelt, sondern auch der optischen Penetranz, dass man das ganze Land mit Wahlplakaten zupflastert. Also ich glaube, das kann sich auch ändern.
Herr Vlasny, vielen Dank für das Gespräch. Und wenn Sie dann nach Rattenberg fahren, rufen Sie vorher an.
Ja, das mache ich unbedingt. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Danke,
liebe Grüße nach Tirol.
Danke, gleichfalls. Liebe Grüße.
Danke.
Letztes Thema, Jagd. Der Tiroler Almsommer ist vorbei, Zeit also Bilanz zu ziehen. Und die fällt aus Sicht vieler Tierzüchter verheerend aus. Allein in Tirol haben Wölfe und Bären in den vergangenen Monaten mehr als 300 Schafe gerissen, 50 weitere verletzt. 200 Tiere werden immer noch vermisst. In Osttirol hat ein Rudel sogar einen 300 Kilogramm schweren Ochsen getötet. Das Land hat nach Empfehlungen des zuständigen unabhängigen Fachkuratoriums zwar mehrfach Abschussbescheide für einzelne Wölfe erteilt, nachweislich erlegt wurde aber keines der Raubtiere. Wohl auch deshalb, weil die Bescheide immer nach kurzer Zeit vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben wurde. Über die Probleme bei der Jagd auf große Beutegreifer wie den Wolf spreche ich jetzt mit Landesjägermeister Anton Lacher. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Lacher, Sie stehen der Jagd auf große Beutegreifer. In erster Linie geht es ja um den Wolf. Seit jeher kritisch gegenüber. Warum?
Es war immer schon die Botschaft des Tiroler Jägerverbandes und der Tiroler Jägerschaft, dass die großen Beutegreifer, und ich sage bewusst eigentlich nicht große Beutegreifer, sondern Großraubtiere, es sind ja Raubtiere, nie das jagdliche Ziel. Aber selbstverständlich, wenn es erforderlich ist, sind wir bei der Regulierung natürlich mit dabei. Obgleich ich zugeben muss, ja, dass die Verfassung der Bescheide so formuliert ist, dass die Entnahmeberechtigten mit Namen und Adressen im öffentlichen Bescheid zugänglich sind. Und hier mache ich mir große Sorgen, sollte es zu einer Entnahme kommen, dass die betreffenden berechtigten Personen mit Sanktionen von Radikalveganern zu rechnen haben. Wir haben das ja beim Bruno, beim JJ1 damals, der in Bayern erlegt wurde, ja festgestellt.
Das war damals der Braunbär, der in Bayern erlegt worden ist. Gibt es denn in Tirol jetzt konkrete Hinweise oder gab es konkrete Hinweise auf solche Aktionen?
Nein, noch nicht. Wir haben ja auch noch nicht keinen Wolf oder kein Großraubtier entnommen.
Diese Bescheide des Landes, sind die eigentlich ein konkreter Auftrag an die Jägerschaft oder ist das nur die Einräumung einer Möglichkeit?
Eigentlich ist es schon ein Auftrag, ja, weil einen Bescheid sollte man ja erfüllen, aber das ist nicht so einfach. Ein Wolf kann in einer Nacht 20 Kilometer im Schnitt gehen und wenn er auf Wanderschaft ist, also dass er ein neues Revier sucht, kann das in der Nacht auch 80 Kilometer sein. Das heißt, diese Großraubtiere, die haben also einen großen Aktionsradius und das erschwert natürlich eine Entnahme sehr.
Verstehen Sie Menschen, die behaupten, dass sich die Jäger vor der Jagd auf den Wolf drücken wollen?
Nein, das weise ich zurück. Ja. Aber noch einmal zugegebenermaßen, es war nie das jagdliche Ziel, die Bewirtschaftung der Großraubtiere.
Sie sind im Zuge von früheren Interviews immer mit der Politik hart ins Gericht gegangen, wenn es um diese Frage gegangen ist.
Ja, und zwar deswegen, weil ich bereits 2014 das erste Mal öffentlich darauf aufmerksam gemacht habe, der Wolf wird kommen und zwar schneller als wir glauben und er wird bleiben. Und da ist sehr viel Zeit verstrichen, wo man meiner Meinung nach von Seiten der Politik, wobei ich jetzt da nicht die Tiroler Politiker jetzt ins Visier nehme, sondern eigentlich Brüssel. Ja, diese FFH-Richtlinie wurde vor 30 Jahren gemacht. Da war der Schutzstatus des Wolfes aus meiner Sicht berechtigt, aber der hat heute seine Berechtigung verloren, weil der Wolf ist nicht vom Aussterben bedroht. Wir haben allein in der Alpenpopulation geschätzt mindestens 1500 Individuen, wenn nicht 3000. Und in Mitteleuropa sind es mittlerweile so an die 19.000 Individuen. Also wir können auch nicht, um also diesen Schutzstatus zu halten, die ganze Alpenwirtschaft aufs Spiel setzen.
Sie haben die Politik in Brüssel angesprochen. Ja. Was hätte in Tirol passieren müssen oder was hätte in Österreich passieren müssen, damit die Situation nicht so eskaliert?
Meiner Meinung nach hätte müssen im Nationalrat das Thema Wolf schon viel früher Einzug halten. Ja, das sind viele Jahre verstrichen, ohne dass man also Lobbying betrieben hätte, ja, in Richtung Brüssel.
Jetzt hat in Osttirol, wie eingangs erwähnt, einen 300 Kilogramm schweren Ochsen getötet. Das ist das erste in Tirol festgestellte Rudel. Glauben Sie, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass es auch in Nordtirol Rudelbildungen gibt?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja logisch. Wenn man betrachtet, dass der Wolf eine jährliche Reproduktionsrate von circa 30 und 34% hat, keine Feinde, außer dass vielleicht einmal einer vom Auto erfasst wird oder vielleicht sogar der eine oder andere einmal gewildert wird, schließe ich auch nicht aus, ja, haben sie keine Feinde und dadurch vermehren sie sich. Und der Wolf braucht ein sehr großes Territorium, wenn er sesshaft wird. Also so eine Familie braucht also zwischen 150 und 300 Quadratkilometer, je nach Ertrag dieses Habitats, ja. Und nachdem diese große Vermehrungsrate ist, müssen die irgendwo hin. Und wir sind ja umzingelt von Wolfspopulationen, so dass es ja nur eine Frage der Zeit war, bis sie bei uns auftauchen und vermehrt auftauchen und bis die ersten Rudel sich bilden. Wir haben ja das Rudel in Osttirol, das zwischen Osttirol und Kärnten hin und her pilgert. Ja, es war schon die erste Fee, also das erste Weibchen, heuer DNA-mäßig nachgewiesen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich auch in Nordtirol Rudel etablieren.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Schafrisse durch Raubtiere gesprochen. Gibt es auch Informationen, dass Wildtiere von Wölfen angefallen werden?
Ja, selbstverständlich. Und es wird jetzt vermehrt auftreten, wenn die Weidetiere von der Alm heruntergekommen sind oder heruntergebracht wurden, dann werden sich natürlich auf Wildtiere spezialisieren oder zurückgreifen. Das muss er. Er braucht ja am Tag zwischen 2 und 4 Kilo Fleisch und er kann ja mit einer Nahrung sogar ja bis zu 11 Kilo Fleisch aufnehmen. Andererseits kann er aber auch 14 Tage hungern. Das ist so ist der gebolt, der Wolf.
Zuletzt hat sich ein Wolf auch in einem Siedlungsgebiet, konkret in Axams, genähert. Jetzt gibt es dort oben den FPÖ, Landesparteiobmann Abwärtsger, der sagt, muss jetzt aufpassen mit der Wolfsromantik, weil er befürchtet also, dass Menschen auch angegriffen werden. Sie selber haben in einem früheren Interview einmal für eine Verschärfung der Gangart plädiert, um, ich zitiere, bevor Menschen auf dem Speiseplan dieser Raubtiere landen.
Ja,
besteht diese Gefahr tatsächlich?
Aus meiner Sicht besteht diese Gefahr, ja. Und zwar insbesondere, wenn so Leute mit Hunden an der Leine den Wald aufsuchen oder in ein Wolfsgebiet oder dort, wo der Wolf präsent ist, spazieren gehen, weil der Hund ist ein ganz massives Beutetier für den Wolf. Also das, und es gibt außer die Hirtenhunde hat kein Hund eine Chance, einen Wolf Herr zu werden. Deswegen glaube ich schon, dass es also nicht ausgeschlossen ist, dass also auch ein Mensch unter Umständen zu Schaden kommt. Es ist sehr selten. Mir ist ein Fall bewusst bekannt geworden. Ich gehe davon aus, dass es stimmt, dass ein Friedhofswärter, der am Boden seine Arbeit verrichtet hat, von einem Wolf am Arm attackiert wurde. Ja, ansonsten ist mir nichts bekannt, ja, dass so quasi nach Rotkäppchenmanie, ja, da was passiert, aber ich schließe es nicht aus.
Letzte Frage. Offensichtlich ist der Wolf gekommen, um zu bleiben.
Ja.
Wie soll die Gesellschaft, wie sollen wir alle damit umgehen?
Das Wichtigste ist meiner Meinung nach die Stimmung, die Wahrheit, den Leuten die Wahrheit zu sagen, dass der Wolf in unseren Breiten, in unserer Kulturlandschaft keinen Platz hat. Ja, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, so dass der Wolf gemanagt werden kann. Das wird nicht anders stehen. Ja. Das Problem ist, und das habe ich vorhin schon genannt, ist, dass er solche riesengroße Territorien hat. Und ich kann nicht sagen, so jetzt in irgendeinem Jagdrevier oder in mehreren Jagdrevieren ist jetzt dieser eine Wolf frei, weil der kann 20 Kilometer weiter woanders sein, von einer Nacht zur nächsten. Das ist der Grund.
Herr Lacher, vielen Dank für das Gespräch.
Ich sage danke, dass ich da sein habe dürfen. Danke.
Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.